Ich weiß nicht, inwiefern ihr drum wisst, aus den biblischen Festen haben wir auch noch Erntedank. Denn das Sukkotfest ist halt eines der großen Pilgerfeste, wo halt das Volk in Israel sich versammelt zum Ehre des Herrn für die Gaben, die der Herr gegeben hat. Und hier sehen wir ja eine reichliche Gabe, die wir bekommen haben von ihm. Bevor ich jetzt weiterführe, wollen wir erstmal die Bekanntmachung. Erntedank. Sukkot. Ja, was ist Sukkot? Sukkot ist halt das Fest, wo die Juden sich daran erinnern, an diesen 40 Jahren, die sie durch die Wüste wanderten. Dementsprechend immer in den Zelten unterwegs waren. Und so eine Laubhütte ist letztendlich nichts anderes als eine vergängliche Unterkunft. Und da haben sie halt auch den Herrn gedankt für die Ernte. Denn in Israel gibt es zwei Erntedankfeste im Jahr. Einmal Pessach, das erste Erntedank in Israel, und dann halt Sukkot, das zweite Erntedank, wo der Herr die Erstgaben bekommt. Und so haben wir halt auch hier vieles als Erstgabe für den Herrn bekommen. Und wir wollen mal schauen, was der Herr damit vorhat. Das mit dem Sukkot, wer weiß, vielleicht werden wir es schaffen, nächstes Jahr wieder eine Laubhütte bei uns hier stehen zu haben. Wenn der Herr es möchte. So wollen wir den Herrn erst einmal Danke sagen. Danke für all das, was er uns gegeben hat. Herr, ich lobe und preise dich und ich danke dir für die reiche Ernte, die du uns gegeben hast. Du bist der Versorger an allen. Du hast uns versorgt mit Speisen für den Leib, aber vor allen Dingen auch Speisen für den Geist. Du bist der Versorger in allen Dingen. Und dafür sei dir Lob und Dank. Wir preisen dich und wir danken dir jeden Tag neu für die Fülle, die du uns gegeben hast. Amen. So, lasst uns dann auch den Lob im Lobpreis darbringen. Danke für deine Gegenwart heute Morgen. Und danke, dass du uns jeden Tag neu beschenkst. Amen. Bevor wir auch von mir ein herzliches Willkommen heute Morgen, ganz besonders auch unsere Gäste. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, es geht auf einmal schnell los hier bei uns. Wir haben uns ein bisschen darüber nachgedacht, über unsere Gottesdienste. Die haben ja bekanntlich einen Anfang und auch ein Ende. Und wir wollen das mit den Zeugnissen natürlich nicht weglassen, aber wir wollen etwas ändern. Wir wollen, dass die Zeugnisse, die wir in Zukunft gerne hören wollen, von euch auch einen Bezug haben zur Predigt und zu dem, was Gott tatsächlich mit euch getan hat. Wir wollen nicht wissen, ob in Afrika die Sonne scheint, sondern das wollen wir gerne hören. Und heute kann man zum Beispiel damit anfangen, dass man wirklich Gott Danke sagen kann, wenn man aktuell sagt, ich habe hier mit Gott wirklich was erlebt, denn wir müssen immer Rücksicht aufeinander nehmen. Und deswegen muss ein Gottesdienst auch zu Ende kommen. Und es soll nicht so sein, dass man manchmal schon rutschig auf dem Stuhl sitzt, weil die Predigt noch nicht aus ist, weil die Zeugnisse so lang waren. Es ist einfacher, wenn man dann gehen muss, dass man einfacher gehen kann, weil ja zu Hause auch noch Leute sind, die auf einen warten. Deswegen müssen wir immer an alle denken. Ja, so soll das sein. Ja, ihr Lieben, haben wir nicht einen wunderbaren Gott?
Wenn Gott das alles nicht geschaffen hätte, wer von euch hat schon mal eine Birne gemacht? Also ich meine jetzt nicht eine Glühbirne, sondern so eine. Habt ihr das schon mal hingekriegt? Oder habt ihr schon mal so einen Blumenstrauß gemacht? Also nicht aus Stroh oder mit Farbe oder so, sondern so richtig einen, der Wasser braucht. Geht nicht. Das alles hier, was wir hier sehen, würden wir hier nicht sehen, wenn Gott die Bienen nicht gemacht hätte. Na? Die Bienen, die so kleinen Tiere, die sind dafür verantwortlich, dass wir das alles sehen können. Und Gott hat sie geschaffen. Und deswegen müssen wir sie ehren und nicht durch übermäßig viel Pestizide kaputt machen. Ich habe so gedacht, als ich hier vorne saß, wie schade ist das, dass man die Gaben, die in euch stecken, nicht auch hier vorne aufstellen kann und zeigen kann. Wir haben ja heute Morgen Großartiges gesehen. Unsere Senioren haben uns gezeigt, jeder habe etwas. Und es war wunderschön. Ihr habt es toll einstudiert, es hat richtig schön geklungen. Und wir freuen uns darüber. Und ich habe gedacht, ihr Brüder, ihr seid jetzt mächtig ins Hintertreffen geraten. Was ist eigentlich mit euch los? Ich hätte gute Lust, so ein Männerquartett zu machen, a cappella, vierstimmig. Ich hatte ja auch die Gelegenheit, in jungen Jahren bei Wolfgang Blistenbach ein Chorleiterseminar zu besuchen und zu machen. Aber die Brüder, die zieren sich ja immer so. Ich bin überzeugt davon, der eine oder andere von euch kann auch singen. Ja, preis dem Herrn. Aber herzlichen Dank, dass ihr das gemacht habt. Und das muss nicht nur einmal im Jahr am Erntedank sein. Ihr dürft ruhig öfter auftreten. Denn das war schön. Und vor allen Dingen, wir hören ja mal wieder die Lieder, die wir gesungen haben, als wir zum Glauben kamen. Die man sonst ja gar nicht mehr hört. Die schönen alten Evangeliumslieder, die auch reif sind an geistlichem Inhalt. Das ist toll. Und das muss seinen Platz in unserer Gemeinde haben. Preis dem Herrn. Ja, Erntedankfest. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth im 2. Korintherbrief im 9. Kapitel: Ich meine aber dies. Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder Zwang, denn aus einem fröhlichen Geber heraus, den hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch natürlich reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Was geschrieben steht im Psalm 112, Vers 19, wo es heißt: Er hat ausgestreut unter den Armen und den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Dann aber den Samen gibt dem Seemann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn wachsen lassen und mehren lassen, die Früchte eurer Gerechtigkeit. So werdet ihr reich sein in allen Dingen, zugegeben in aller Lauterkeit, die durch uns wirkt, Danksagung an Gott. Denn der Dienst dieser Sammlung füllt nicht alleine aus, wenn es den Heiligen mangelt, sondern wirkt auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken. Und dieses treuen Dienstes willen preisen sie Gott für euren Gehorsam im Bekenntnis zum Evangelium Christi und für die Lauterkeit eurer Gemeinschaft mit ihnen und allen. Und in ihrem Gebet für euch sehnen sie sich nach euch wegen der überschwänglichen Gnade Gottes bei euch. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Dankbarkeit und Zufriedenheit sind ein Liebespaar. Die gehören zusammen. Dankbarkeit und Zufriedenheit sind ein Liebespaar. Das ist schön und ein besonders kostbares Gut. Wer dankbar und zufrieden lebt, lebt glücklicher und gesünder. Das ist sogar medizinisch erwiesen. Und er lebt wahrscheinlich länger, in jedem Fall intensiver und besser. Es ist schön, wenn wir einmal im Jahr zusammen zum Ausdruck bringen können, dass wir einen wunderbaren Vater im Himmel haben, der uns so viel schenkt. Und trotzdem scheuen sich viele Menschen davor, sich dankbar und zufrieden zu zeigen. Und ich frage mich manchmal, warum eigentlich? Uns geht es hier immer noch viel besser wie anderswo. Zu Recht ist es aber so, wer sich dankbar und zufrieden zeigt, dem wird oft unterstellt, dass er ein leichtes Leben führt, keine Probleme und wenig schwierige Herausforderungen hat. Und das ist ein Irrtum. Auch dankbare Menschen leben in dieser Welt und müssen vielleicht auch einiges erdulden und einiges aushalten. Bei manchen scheint ja alles glatt und nach Wunsch zu laufen. Der bekommt dementsprechend auch weniger Mitleid, wobei wir doch alle manchmal auch gerne bemitleidet werden möchten. Unser Pastor, als ich noch in der Kinderstunde war, so lange erinnere ich mich zurück, das sind jetzt fast 60 Jahre her, der sagte einmal, er war im Urlaub und da hat er gesehen, einen Bauern auf dem Acker, der am Ernten war, Kartoffeln ernten war. Und dann sprach er ihn an und sagte, haben Sie auch Gott dafür gedankt, für Ihre Ernte? Und wisst ihr, was der Bauer gesagt hat? Er hat gesagt, hast du gut Mistus, brauchst du kein Christus. So gehen manche Leute mit dem um, was Gott uns schenkt. Unfassbar, unfassbar, was manche Leute über ihre Lippen bringen, anstatt einfach mal dankbar und zufrieden zu sein, was Gott ihnen gegeben hat. Klagen und Jammern sind für manche Leute wie ein Schutzwall. Bei mir ist nichts zu holen, ich brauche selber was. Und nun wird uns am Erntedankfest gesagt und in Erinnerung gerufen, dass wir viel Grund haben, dankbar und zufrieden zu sein. Wir haben ja auch viel zu essen und zu trinken. Wir haben Haus oder Wohnung und andere materielle Güter, Gesundheit und Kraft, mehr oder weniger ausgeprägt, aber immerhin. Bewegung, Sehen, Hören, Begabung und Fähigkeiten, um Aufgaben des Lebens zu meistern, Mitmenschen, die uns begleiten, Zeit, jeden Tag 24 Stunden und das Evangelium, die wunderbare Botschaft von Jesus, dass Gott uns liebt und uns in seiner Gemeinschaft haben will, hier und in der Ewigkeit. Das ist doch unglaublich viel Grund, laut zu jubeln. Gott Lob- und Danklieder zu singen, wie wir das heute Morgen getan haben, und uns zu freuen. Manchmal denken wir vielleicht, es könnte etwas mehr sein. Es gibt ja Leute, die sind nie zufrieden. Schaut euch in der Welt um, was die Milliardäre vorhaben. Die würden uns am liebsten alle noch enteignen, damit sie nicht verarmen. Aber viele Menschen vergleichen sich dann auch miteinander, mit anderen Menschen und stellen fest, die haben mehr. Oh weia. Und schon werden wir traurig, weil wir auf das sehen, was wir nicht haben. Natürlich gibt es auch richtige Probleme, die uns niederdrücken und lähmen. Wenn wir dann aber sehen, was Gott uns außerhalb dieses Leids alles geschenkt hat, und auch gibt, um das Leid durchzustehen, dann gibt es auch den dann Grund zur Freude und zur Dankbarkeit, wo es das Lied in dir ist Freude in allem Leide ausdrückt. Paul Gerhardt, ich weiß nicht, ob ihr seine Biografie gelesen habt, was der durchgemacht hat und trotzdem Gott gepriesen hat. Das sind Vorbilder, die nicht mehr unter uns sind, aber wir sollten sie nicht vergessen. Und nun tut Paulus genau das, wovor viele Menschen Angst haben. Er sagt, teilt das mit denen, mit anderen, die es brauchen. Ich habe gerade im Internet ein Bild eingestellt und da ist ein Text drauf und da heißt es, wenn du mal wieder jemanden siehst, wenn du mal wieder was spenden willst, dann gib demjenigen, den du siehst, der gerade Flaschen sammelt, ein paar Euro. Das ist auch etwas. Haben und nicht haben, teilen und nicht teilen. es ist ja dann irgendwann auch eine Frage der Nächstenliebe. Manche Leute halten sich am liebsten fern, wenn es ums Teilen geht. Ich habe ja solche Menschen auch schon kennengelernt. Als ich auf Fehmarn Pastor war, wir hatten einen Juden in der Gemeinde, der sein Geld immer schön zusammengehalten hat. Das war so ein richtiger, echter Jude. Der war noch nicht wiedergeboren. Aber überall, wo es was zu essen gab, obwohl es ihm keiner gesagt hat, kaum ist was aufgetragen worden, stand der in der Tür. Der hat gerne genommen, aber mit dem Geben war das eine ganz andere Geschichte. Ja, manchmal denkt man, wenn ich etwas geben muss, dann will mir der andere was wegnehmen, was ich selber gut gebrauchen kann. Und wenn wir uns dann mal umgucken in unseren Wohnungen, in unseren Häusern, was da alles so rumliegt, was wir jahrelang nicht angefasst haben. Und dann sagen, das brauche ich aber. Das ist doch merkwürdig. Paulus sagt, genau das Gegenteil ist der Fall. Durch Teilen werdet ihr reicher und glücklicher. Habt ihr das gewusst? Und er benutzt dafür das Bild von der Saat und der Ernte. Nur wer sät, kann ernten. Das Teilen ist die Saat. Aber was ernten wir? Paulus gibt darauf einige Antworten. In Vers 6 sagt er, Gott gibt dem eigenen Leben Segen, Gedeihen, Sinn und Zufriedenheit. Das hat noch nichts mit Essen und Trinken zu tun. Aber das vergessen wir oft. Wenn wir befreit werden von der Angst, Mangel zu leiden, weil unser Vertrauen in Gott größer wird, dann können wir ohne Angst etwas abgeben und mit anderen teilen. Auch in der Zeit, wo die Inflation wächst. In Vers 12 sagt er, es lindert die Not anderer Menschen, seelische, materielle und geistliche. Viele junge und erwachsene Menschen fragen nach dem Sinn des Lebens. Dies ist die Antwort. Der Sinn besteht darin, dass wir ein bisschen Paradies schaffen für einzelne Menschen, indem wir ihnen erzählen, was Jesus in unserem Leben tut. Dafür sind ja auch die Zeugnisse in unserem Gottesdienst da, dass wir das lernen, anderen Menschen zu sagen, was Gott in unserem Leben tut. Das praktizieren wir hier, damit wir es draußen können. Das ist wichtig. Wir können nicht die ganze Welt retten, aber hier und da gutes Leben schaffen, das können wir. Mit unserem Geld, das wir spenden, können wir anderen wiedersehen oder durch andere Optionen am Leben teilnehmen. Menschen können sich eine Bibel leisten, wenn wir ihnen helfen. Ich habe meine letzten Bibeln gleich im 100er-Pack gekauft. Und jetzt habe ich noch 30. Wo sind die geblieben? Die sind alle im persönlichen Gespräch in andere Hände gekommen im Laufe der Zeit. Durch Unterstützung einer Gemeinde erreichen wir, dass Menschen durch die Botschaft des Evangeliums Trost und Kraft bekommen. Das ist ja auch, was bei uns passiert und auch passieren soll. Mit unserer Zeit können wir viele Menschen glücklich machen, wenn wir ihnen zuhören, ihnen ein bisschen Aufmerksamkeit und Zeit schenken. Zeit, eine wunderbare Gabe von Gott. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen, wie teilen wir sie ein. Wenn wir uns mit unseren Begabungen und Fähigkeiten gegenseitig ergänzen, dann muss keiner Mangel haben. Das ist der Sinn einer christlichen Gemeinde, unter anderem. Vers 11 bis 13 sagt Paulus, viele Menschen werden fröhlich und dankbar gegenüber Gott. Sie empfangen nicht nur die Gaben, sondern sie lernen, dahinter Gott zu sehen und seine Liebe zu ihnen zu entdecken. Es kommt darauf an, wie wir mit ihnen umgehen. Es entsteht Gemeinschaft mit den Menschen, die die Gaben erhalten. Und wenn sie Christen sind, dann beten sie irgendwann für uns. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen in den letzten 48 Jahren, und ich kriege immer wieder Nachrichten von Menschen, mit denen ich lange nichts zu tun habe, die sich mal wieder melden und sagen, wir beten jeden Tag für euch. Und da habe ich gesagt, das ist, was wir brauchen. Wir brauchen, das ist wirklich das, was wir wirklich brauchen. Davon können wir nicht genug kriegen. Her damit. Und so soll das uns allen eigentlich gehen. Beten, füreinander beten. Das ist eine Gabe Gottes, das können wir nicht aus uns. Wir gewinnen Ewigkeit, denn Gott selbst sieht dich und mich mit Freude an. Vertrauen in Gottes Fürsorge können wir haben. Denn wer teilt, weiß, dass Gott sich auch um unsere Zukunft kümmert. Teilen macht nicht ärmer, es macht reicher. Geben und teilen gibt mehr Lebensqualität und Wohlbefinden, als wenn man alles für sich behält. Ich kann nicht beurteilen, ob der Einzelne genug gibt. Das macht man ja auch im Gebet und nach den Möglichkeiten. Da wird ja keiner genötigt, für andere was zu tun oder etwas mit anderen zu teilen. Von Manfred haben wir jetzt schon zweimal Birnen gekriegt, weil der so viele davon hat. Und danke dafür, dass du mit uns deine Birnen teilst. Ja, herzliche Grüße und doppelten Segen. Aber das muss ja jeder ganz für sich mit Gott ausmachen, obwohl die Menge als auch die innere Einstellung. Paulus sagt, gebt nicht aus Zwang, aus Pflichtgefühl, sondern gebt gerne und fröhlich. Teilt mit anderen, was Gott euch gegeben hat, aber hütet euch davor, berechnend zu sein. Ich war in Heilbronn vor vielen Jahren, als ich noch in Baden-Württemberg war. Da stand nach der Predigt ein Bruder auf und sagte, Pastor, ich war nicht der Pastor, ich war da nur zu Gast. Pastor, du hast falsch gepredigt. Und er fragt, wieso? Ja, sagt er, du hast gepredigt, Gott gibt immer hundertfältig. Sagt er, seit einem halben Jahr gebe ich seit jedem Sonntag 100 Mark. Ich habe noch nie was zurückgekriegt. Was glaubt ihr, was der Pastor ihm gesagt hat? Er hat gesagt, in der Bibel steht ja auch nicht, dass du ein berechnender Gläubiger sein sollst, sondern ein fröhlicher Geber. Aber das ist, wenn du unter Menschen gehst, da kannst du was erleben. Er hat gesagt, ich habe noch nie was gekriegt. Jede Woche gebe ich 100 Mark und ich kriege gar nichts zurück. Was ist das? Stimmt doch nicht. Ist an deinem Frieden, stimmt nicht.
Dankbarkeit macht fröhlich.
Ja. Ja, im Vers 7 sagt Paulus, gebt, weil euer Herz angefüllt ist. Von der unendlichen Güte Gottes, von der Freude darüber, dass er euch so reich beschenkt hat, weil ihr euren Vater im Himmel vertraut. Und ihr seht es ja heute Morgen, das hat ja nicht eine Person hier mal eben über Nacht hergeschafft, sondern das ist ja hier aus der Gemeinde so zusammengetragen worden. So soll es sein. Im 1. Timotheus 4, Vers 4 und 5 heißt es, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, wenn wir es mit Dank und aus Gottes Hand empfangen. Muss man dagegen protestieren? Wir könnten ja sagen, Paulus, das kann doch nicht dein Ernst sein. Vielleicht war das damals so, aber heute wissen unsere Experten das doch besser. Schweinefleisch ist ganz schlecht. Rindfleisch auch. Am besten gar kein Fleisch. Auch keine Eier. Kein Käse, kein Quark, überhaupt keine Milchprodukte. Und Ingrid, da kannst du den Bauernhof zumachen. So ist es doch. Ungespritztes Obst muss es sein. Aber es könnte auch mit Schimmelpilzen befallen sein. Tabak, Alkohol, Kartoffelchips, Hamburger, Cola, Haribo und so weiter. Das geht alles gar nicht. Und wenn diese Essensvorschriften dann auch noch religiös begründet werden, dann wird es ganz heftig. Im Studium habe ich das schmerzhaft erlebt, wie das war. Was haben Sie protestiert am Europäischen Bibelseminar? Wisst ihr warum? Es kam ein Jahr nach mir ein Bruder aus Kiel und der hatte eine Köchin geheiratet. Und die hat in Kiel, im Kieler Kaufmann gelernt, das ist so ziemlich das vornehmste Restaurant, das es überhaupt gibt. Und die wurde auf der Bibelschule Köchin. Die kam aus Kiel. Und dann gab es jeden Tag Kartoffeln. Das ging ein paar Wochen und dann gingen die Schwaben die Barrikaden hoch. Wir wollen unsere Spätzle wieder haben. Jeden Tag Kartoffeln, das geht gar nicht. Ich sag euch, ich war 18 Jahre in Baden-Württemberg und als ich zurückkam, habe ich an die 10 Jahre keine Nudeln mehr gegessen. Ja, so ist das manchmal. Zumindest kann man ja vom Essen nicht mehr krank werden, wenn man alle die guten Gaben, die guten Sachen nicht isst, ne? Denkt man. Ich hatte eine Tante, Juliane hatte eine Tante, die lebte wirklich spartanisch. Als wir geheiratet haben, gab es ein gutes Menü. Aber sie bestellte Salzkartoffeln und Salatblätter, die nicht angemacht waren. Und was ist passiert? Sie hat so einen Tumor gekriegt. Das ist die andere Seite. Hauptsache gesund. Aber ist das wirklich gesundes, gutes Leben, Lebensfreude, wenn man da irgendwelchen religiösen Dingen hinterhereifert? Es gibt ja Gemeinden, auch in Lübeck, die halten ganz hoch die vegetarischen Essen. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Man kann hervorragend vegetarisch kochen und essen. Aber jeden Tag? Der katholische Theologe und Professor für Medizin und Psychologie Manfred Lütz schreibt darüber ein Buch, Lebenslust, wieder die Diätsadisten, den Gesundheitswahn und den Fitnesskult. Das ist ein lesenswertes Buch, das ich nur empfehlen kann. Das Thema ist nicht neu. Schon Jesus musste sich mit frommen Juden auseinandersetzen, die der Überzeugung waren, dass man bestimmte Speisevorschriften nicht einhält, dann bekommt man Probleme mit Gott. Und auch Paulus hatte es mit Menschen zu tun, die aus religiöser Überzeugung bestimmte Speisen verboten. Was lehrt uns das Neue Testament? Wir sollen essen mit Dankbarkeit und ausgewogen. Deswegen kann man ja trotzdem Ungesundes weglassen. Paulus setzt nun dagegen, er sagt, alles ist gut. Er sagt, alles dürfen wir essen, wenn wir zu Jesus gehören und Gott dafür danken. Wir dürfen alles als ein Geschenk Gottes genießen. Wir waren mit unserem Chor in der Schweiz und haben gesungen und unser Seminarleiter hatte die Predigt. Und hinterher gab es ein Essen für uns alle, belegte Brötchen. Und wir alle hin, bis auf den Schulleiter. Und als er kam, war nur noch ein halbes Brötchen da mit Blutwurst. Und da habe ich mir gedacht, was der wohl jetzt macht. Und er hat das Ding genommen und hat das ohne mit den Wimpern zu zucken gegessen, um die Gastfreundschaft nicht zu stören. Ja, manche Dinge sind ein Geheimnis für ein gelingendes und erfülltes Leben. Am besten ist, wenn wir alles dankbar von Gott annehmen. Ich möchte zum Schluss 5 Punkte nennen, warum es gut ist, dankbar zu leben. Wer da alles dankbar empfängt, der kann die Gaben genießen. Viele Menschen verbinden das Wort genießen nicht gerade mit dem christlichen Glauben. Und in der Tat ist für viele Christen das Wort oder der Gedanke am Genuss schon eine Sünde. Aber das ist der Unterschied zwischen Genuss und Sucht. Sucht ist Abhängigkeit. Sucht ist selbsttötend. Wir wollen und brauchen dann immer mehr, sonst sind wir nicht zufrieden. Es gibt nicht nur Alkohol, Tabak und Spielsucht, sondern auch Sucht nach Geld, Sucht nach Anerkennung, Sucht nach Erfolg, nach Ansehen, sogar Sucht nach Mode. Genuss dagegen ist Freude an den Gaben. Ein Lob auf den Schöpfer und Geber der Gaben. Wer genießt, der muss das nicht haben, aber er freut sich daran, wenn er es hat. Wer genießt, weiß, dass er nur von Jesus abhängig ist und nicht von den Dingen. Wer genießt, kann sich an dem Leben freuen, das Gott ihm schenkt. Wenn wir die Gaben selbstverständlich hinnehmen, bringt sie keine Freude, aber dankbar bringen sie viel Freude. Im Prediger 3 heißt es, dass aber ein Mensch essen und trinken und sich gütlich tun, kann bei all seiner Mühsal Auch das ist eine Gabe Gottes. Natürlich, wer arbeitet, soll auch essen. Sonst arbeitet er dort nicht mehr. Lebensfreude ist ein Lob auf den himmlischen Vater. Und Gott freut sich, wenn seine Kinder sich freuen. Zweiter Punkt. Wer dankbar ist und freudig und auch genügsam, der lebt verantwortungsvoller. Habt ihr das gewusst? Weil er die Gaben als anvertraute Geschenke zu schätzen weiß. Er betrachtet sie nicht als seinen Besitz, mit dem er machen kann, was er will, sondern er weiß, das ist ein Geschenk Gottes, um sich und anderen das Leben damit schöner zu gestalten. Er wird sie deshalb nicht gebrauchen, um sich selbst oder anderen zu schaden. Der dritte Punkt, wir leben auch zuversichtlicher. Weil wir Gott vertrauen, dass er es gut mit uns meint, dass er uns eine gute Natur zum Leben geschenkt hat, weil er hinter all den Gaben Gott sieht, die Geschenke eines liebenden Vaters. Der will, dass es uns gut geht und dass wir uns an seinen Gaben freuen. Das ist die größte Gabe überhaupt, die Jesus uns gezeigt hat, dass wir einen liebenden Vater im Himmel haben. Er kann zuversichtlich ins Leben gehen, der Mensch, weil er weiß, dass der liebende himmlische Vater ihn nie im Stich lässt. Und dann noch der nächste Punkt. Wer dankbar ist und zufrieden, der kann Gott loben und preisen. Wie soll jemand Freude des Glaubens ausstrahlen, fröhlich singen? Wie soll unser Herz weit und voller Lob sein, wenn wir uns nicht freuen an den Gaben Gottes, an der Liebe, die dahinter steht und die er uns in Jesus zeigt? Wie sollen wir Erntedank feiern, dankbar das Tischgebet sprechen und Gottes Liebe und Freundlichkeit von anderen bekennen, wenn wir die Gaben Gottes nicht selber genießen? Es gibt zwei Dinge, die uns im Umgang mit dem Geist, mit den Gaben krank machen. Das erste ist die Sucht. Nach immer mehr. Wenn ihr euch mal im Fernsehen den Trödeltrupp anschaut, weiß nicht, ob ihr die Sendung kennt, dann könnt ihr mal sehen, was manche Leute so sammeln. Und nicht wissen, was sie haben, aber nicht loslassen können. Furchtbar. Nein, wer nie zufrieden ist, der kommt auch nie ans Ziel, sondern der ist abhängig davon, dass er immer mehr braucht. Er ist ein Gefangener seiner Sucht, egal um welche Sucht es sich handelt. Und das zweite ist die Angst. Wenn ich immer Angst habe, dass mich irgendwas krank macht oder anderweitig schaden könnte, dann macht mich zum Beispiel das Essen nicht krank, sondern die Angst davor, dass es mich krank machen könnte. Wenn ich mich aber an der Hand Jesu geborgen fühle, dann weiß ich, ich brauche keine Angst haben. Ich brauche mich nicht zu sorgen, denn er bestimmt über unser Leben. Er sorgt für uns, er liebt uns und unsere Zeit steht in seinen Händen. Dankbar ist der Weg zu Lebensfreude, Zufriedenheit und Zuversicht. Deshalb ist auch die gesündeste Ernährung der dankbare Genuss. Wie komme ich denn dahin zu einem dankbaren Leben? Jetzt kommen die allerletzten drei Beispiele. Dann ist die Predigt aus. Das erste ist, lernen wir doch Vertrauen. Das lernen wir dadurch, dass wir auf Jesus schauen, dass wir uns mit ihm beschäftigen und das ausprobieren, was er uns sagt, uns dabei sich ihm anzuvertrauen. Und dann entdecken wir, so ist Gott zu uns. Er will uns nichts Böses. Er begegnet uns nur in Liebe und Freundlichkeit. Selbst dann, wenn er uns ab und an mal zurechtweisen muss. Das zweite ist Dankbarkeit einüben. Zum Beispiel im Beim-Tisch-Gebet. Fangen wir damit wieder an. Der Gottesdienst ist ein Zeichen dafür, dass wir hinter den alltäglichen Gaben den liebevollen und liebenden Vater erkennen und uns ihm zuwenden. Wir können den Tag mit Dank beginnen und abschließen oder auch zwischendurch Gott für alles danken. Diese Frommen sind abgeschafft worden bei vielen Menschen. weil sie sagen, das ist Tradition und das ist nicht gut. Aber es ist noch schlechter, aus dieser Tradition nichts zu tun. Und das Letzte ist das Teilen. Wenn wir unsere Gaben mit anderen teilen, unsere Zeit, unser Geld, unseren Garten, materielle Dinge oder sonst was, dann werden wir entdecken, dass durch Teilen die Freude über die Gaben größer wird. Das ist das Geheimnis der Liebe. Freuen wir uns an den Gaben Gottes und noch mehr an den liebenden himmlischen Vater, dem wir alle diese guten Gaben zu verdanken haben. Amen.
Amen.
Herr Jesus, ein schönes Wort heute Morgen, das wir dankbar entgegennehmen können, das uns Mut macht,